kleinen Applaus für unser Technikteam heute Morgen hier, dass sie das so wunderbar gemacht haben. Genau, und wir werden auch die Kollekte jetzt noch einsammeln und da bitte ich einmal Taiwe, die Kollekte rumzugeben. Und dann darf jeder geben das, was er auf dem Herzen hat. Vielleicht hast du mit Gott auch etwas abgesprochen, was du unbedingt geben möchtest. Vielleicht war das etwas, was Gott den letzten Tagen aufs Herz gelegt hat. Ja, geh im Glauben, sei freimütig. Halleluja. Halleluja, preis dem Herrn. Ja, während, ich baue mir das nochmal auf hier. Halleluja. Ja, unser Predigttitel lautet heute Brot und Gebete. Brot und Gebete. Darauf will ich heute näher zu sprechen kommen, aber was es ja schon anfangsweise ausdrückt, Brot ist so symbolisch eines der Grundnahrungsmittel für unseren Körper, aber ich meine auch die geistliche Speise, jedes Wort aus Gottes Mund ist eine Speise für uns. Ne? Brot des Lebens wird Jesus bezeichnet. Da will ich gleich näher drauf eingehen, aber bevor ich das tue, ich habe gebetet und Gott hat mir gesagt, hier sind drei Menschengruppen, die diese Predigt hören. Die erste Menschengruppe ist die, sie hat an Gott eine Frage gerichtet im Gebet und du hast noch keine Antwort bekommen zu dieser Frage, die du an Gott gerichtet hast. Und Gott sagt, er will heute zu dir sprechen. Die zweite Personengruppe ist die, du fühlst dich wie in einem Nebel gefangen und du weißt nicht, ob ich nach links, nach rechts, nach vorne oder nach hinten gehen soll. Du bist orientierungslos, du weißt gerade nicht weiter. Gott spricht, er will heute zu dir sprechen und die Nebelwand öffnen, sodass du weißt, was der nächste Schritt für dich ist. Und die dritte und letzte Zielgruppe sind Menschen, du hast dich entschieden, auf diesen Weg zu gehen und du bist entschieden auf diesen Weg und Gott sagt, dieser Weg ist falsch. Kehr um von diesem Weg. Und Gott hat schon öfters zu dir gesprochen, dieser Weg, den du gehst, den du eingeschlagen hast, er ist falsch, aber ich rufe dich zur Umkehr, kehr um von diesem falschen Weg. Gott will heute zu dir sprechen. Brot und Gebete, mein erster Gedanke, was taten die ersten Christen? Ich möchte euch die Geschichte von André erzählen. Ich leite eine Teenie-Kleingruppe in der Nähe von Kloppenburg. Ich bin ja in drei Gemeinden jetzt freigestellt als Pastor und eine der Gemeinden ist in Kloppenburg. Und da ist ein Teenie, der heißt André. Und das Interessante ist bei André, er hat keinen christlichen Hintergrund, er kennt Gott nicht. Aber sein Freund, er war in unserer Kleingruppe und hat ihn eingeladen zu kommen. So, jetzt war es so, wir hatten eine Teenie-Kleingruppe und sein Freund heißt Nick. Nick, er ist in der Kleingruppe und hat André angeschrieben und gesagt, hey, wir haben jetzt Teenie-Kleingruppe, willst du nicht dazukommen? Und André wusste gar nicht, was Teenie-Kleingruppe ist. Er dachte jetzt auf ein Freundestreffen mit Nick. Ne? Und er sagt, ja, ich komme gleich. Und wir sitzen da schon zusammen. Und dann kommt André mit Kapuze über den Kopf in den Raum rein und guckt und ist überrascht und denkt sich, hey, was ist hier denn los? Und dann Nick, ja, das ist die Teenie-Kleingruppe. Ne? Und dann guckt er so und sieht mich dann und sagt, und was macht der Erwachsene hier? Und ich gucke ihn so, hi André, sammle mein Name, begrüße ihn ganz herzlich. Und er ist doch voll verwirrt, guckt so und überlegt, gehe ich jetzt wieder oder bleibe ich jetzt? Er hat sich entschieden zu bleiben. Er setzt sich neben mich hin und ich rede mit ihm, hey André, wie geht's dir, was machst du? Ja, das und das, hey, was macht ihr, wer seid ihr? Und so fragt so nach und ich erkläre ihm ganz kurz, was wir machen. Nach der Teenie-Kleingruppe, es hat ihm gefallen, beim nächsten Mal war er wieder da. Und dann ist ganz interessant, Nick, mein Freund aus der Kleingruppe, hat mir geschrieben, Samuel, die Freunde von André schreiben ihn an und sagen ihm, was machst du jetzt da in der Kleingruppe? Du willst doch nicht wieder, du willst doch nicht zu Gott. Weil sie waren schon mal mit Gott in Kontakt und wurden enttäuscht von Kirche, von anderen Christen. Und schreiben ihn, hör auf mit dem Blödsinn. Du gehst doch jetzt nicht zu Gott, du willst doch nicht jetzt auch Christ werden, du willst doch nicht aufhören, jetzt zu sündigen. Und André, der weiß davon gar nichts. Also was, ich wollte mir das nur mal angucken. Und dann fangen die an zu beleidigen, hey, du bist doch unser Freund, jetzt hör auf mit dem Mist, komm zurück, so hör auf jetzt Gott da zu suchen und so weiter. Und ich krieg das dann mit von meinem Freund und er fragt mich, sag mal, was sollen wir machen? Ich so, beten. fang an zu beten, zu beten, zu beten, dass Gott in das Leben von anderen hineinspricht. Und zum ersten Mal habe ich so wahrgenommen, es gibt eine geistliche Welt. Wusstest du das? Von Gut und Böse. Und gut ist Gott und böse ist der Teufel. Und die kämpfen gegeneinander. Und der Kampf um jeden Menschen ist da, auch um André. Und wir beten und beten und nach einer Zeit kommt André wieder zur Kleingruppe. Und er ist da und er hört zu und wir beten für ihn. Und ich stelle ihm die Frage, André, was sind seine Herausforderungen? Er sagt, ich kriege nichts hin in meinem Leben, Samuel. Ich kann nicht Dinge konzentriert machen, noch nicht mal Computerspiele kann ich zu Ende spielen. Ich kriege nichts hin in der Schule, ich schlafe ein. Und dann gucke ich in die Augen und sage, André, Gott kann dir helfen. Gott kann Wunder tun. Und ich sage ihm das so und er guckt mich so erwartungsvoll, skeptisch an. Und ich so, André, darf ich für dich beten? Ja. Und ich lege meine Hand auf, ich bete für ihn. Eine Woche später oder zwei Wochen waren es, ist er wieder bei uns in der Teenie-Kleingruppe. Und dann frage ich, hey, und wie geht's dir? Und er so, Samuel, ich habe die Theorieprüfung bestanden. Ich habe 6 Stunden gelernt am Stück. Und er sagt mir das so und ich denke mir, Halleluja. Das erste Wunder ist geschehen. Gott hat geantwortet und ich war natürlich ganz cool. Echt, wow, schön. Ich durfte natürlich vor Teenies jetzt nicht so zeigen, dass ich so begeistert, euphorisch und Gott am liebsten jetzt anbeten will. Aber Gott ist real. Warum erzähle ich dir diese Geschichte? Ich glaube, dass jeder von uns solche Andres in seinem Leben hat. Ob sie deine Nachbarn sind, ob sie Familienangehörige sind, ob es Freunde, Arbeitskollegen sind. Überall haben wir diese Menschen um uns herum, die Gott nicht kennen. Vielleicht kennen sie die Religion, Christentum, vielleicht kennen sie Rituale, aber sie kennen Gott nicht persönlich. Und sie brauchen jemanden, der Gott persönlich kennt, um diesen Menschen zu zeigen, wie sie Gott persönlich kennenlernen können. So Tag für Tag begegnen uns solche Andres in unserem Leben. Und wie können wir diesen Menschen begegnen? Ich glaube, die Bibel gibt uns eine Antwort. Was taten die ersten Christen, war meine Frage. Lass uns hineingehen. Apostelgeschichte 2, Vers 42. Wenn wir können, werden wir das am Beamer gleich ausstrahlen. Aber wenn du deine Bibel dabei hast, darfst du sie jetzt aufschlagen. Oder wenn du es auf deinem Handy hast, darfst du es auch antippen. Genau, Apostelgeschichte 2, Vers 42. Apostelgeschichte 2, Vers 42, das wird die Schlüsselstelle sein. Lies genau mit, hör dir es genau an, darum wird es heute gehen. Und sie blieben beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und in den Gebeten. Genau, hier kannst du nochmal sehen. Wir müssen uns den Kontext vor Augen führen, um diesen Vers jetzt richtig zu verstehen. Wenn wir das nicht tun, können wir den Vers falsch verstehen, aber der Kontext ist folgender. Petrus hat zum ersten Mal das Evangelium gepredigt, nachdem Jesus gestorben und auferstanden ist. Jesus in den Himmel aufgefahren. Petrus predigt und 3000 Menschen bekehren sich. 3000 Menschen lassen sich taufen und werden der Gemeinde hinzugetan. Und dann heißt es, und sie blieben beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und in den Gebeten. Und ich will diesen Vers jetzt Stück für Stück anschauen. Das Erste, was mir auffällt, ganz am Anfang, hier steht, sie verharrten, man kann auch übersetzen mit, sie blieben beständig. Blieben beständig kann man auch übersetzen mit nicht aufhören zu oder festhalten. Sie hörten nicht auf, etwas wieder und wieder und wieder zu tun. Sie hielten an etwas fest, obwohl es ihnen entrissen werden könnte, hielten sie daran fest, es nicht loszulassen. Und was war das? Das waren Gewohnheiten. Gewohnheiten, die die ersten Christen, nachdem Petrus gepredigt hat, eingenommen haben. Sie hörten nicht auf, sie hielten daran fest, diese Gewohnheiten zu tun. Und welche Gewohnheiten sind das? Sie blieben in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft. Das sind schon mal 2 Gewohnheiten, auf die will ich heute nicht so eingehen. Das wäre eine extra Predigt, vielleicht in Zukunft. Aber ich möchte auf die nächsten 2 Gewohnheiten eingehen. Und die nächste ist im Brotbrechen. Und sie blieben beständig, Punkt, 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 im Brotbrechen. Lass uns das mal jetzt vor Augen führen. Was bedeutet im Brotbrechen? Abendmahl, sagst du. Was denken die anderen? Im Brotbrechen, was bedeutet das? Tischgemeinschaft haben. Die anderen. Sie verkünden den Toten die Auferstehung, bis Jesus wiederkommt. Symbolisch, dass der Leib Jesu gebrochen wurde. Ja? Hat noch jemand eine Idee? Was kann das bedeuten? Es könnte auch einfach bedeuten, dass sie ein leckeres Essen zu sich nehmen. Und Brot gehört dazu. Ja? Jetzt die Frage, ist ja einiges ähnlich. Wer hat recht? Was ist damit jetzt wirklich gemeint? Beides, da muss man sich nicht entscheiden. Wenn wir herausfinden wollen, was die Bibel meint, dann müssen wir der Bibel die Chance geben, es selbst zu erklären. Wenn wir der Bibel nicht die Chance geben, es selbst zu erklären, können wir spekulieren, können wir uns Ideen sammeln, jeder sagt irgendwas, dann packen wir alles zusammen, damit keiner ausgeschlossen ist und dann haben wir einen ganz großen Mischmasch. Aber wir kommen nicht weiter, wenn wir nicht wissen, was meint die Bibel. Um herauszufinden, was die Bibel hier meint, ist eine Regel absolut notwendig. Weiterlesen oder von vorne lesen. Kontext. Lass uns einfach mal weiterlesen, was sagt die Bibel selbst, was damit gemeint ist. Und nur 4 Verse später werden wir fündig. Apostelgeschichte 2, Vers 46 steht es. Genau. Die Schlachterübersetzung habe ich hier, 2000. Ich lese mal von meiner Übersetzung. Und jeden Tag waren sie sind diese 3000, die sich bekehrt haben, und die 120 Menschen, die im Obergemach waren, also 3120 Menschen mindestens. Und jeden Tag waren sie beständig, hier ist wieder das Wort beständig, und einmütig im Tempel und brachen das Brot in den Häusern. Kannst du das sehen? Brachen das Brot zu Hause, steht hier jetzt. Wir wissen jetzt immer noch nicht genau, was gemeint ist, aber wir finden etwas anderes heraus. Wir finden heraus, wo sie das jetzt gemacht haben. Wo haben sie das Brot gebrochen? Zu Hause. Interessant. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Viele Gemeinden praktizieren das Abendmahl im Gottesdienst. Hier lesen wir, sie trafen sich täglich im Tempel und in den Häusern, aber das Brot, das Abendmahl, nahmen sie in den Häusern. Nicht im Tempel. Zumindest am Anfang nicht. Sie brachen das Brot in den Häusern. Und ja, mit Brotbrechen ist das Abendmahl gemeint. Sie brachen das Brot in den Häusern. Aber meine Frage, die jetzt kommt, ist, warum in den Häusern? Warum in den Kleingruppen? Warum nicht einfach im Sonntaggottesdienst, im Tempel, wo alle zusammenkommen? Warum nicht dort? Wie bitte? Es würde mindestens eine Stunde dauern bei 3120 Menschen. Das ist eine ganz schöne Menge, oder? Warum machten sie das nicht im Sonntaggottesdienst, sondern in den Kleingruppen? Es ist persönlicher, sagt Katharin. Was sagen die anderen? Die Gemeinschaft intensiver, Hauskreis ähnlich. Was noch? Jesus hat es ja am Anfang vorgelebt, sagt Guido. Hat noch jemand eine Idee? Warum? Dass auch der Segen dann direkt in den Häusern, wo die Kleingruppen stattfinden, bleibt. Ja, gute Gedanken, richtig gut. Aber ich habe diesen aufrichtigen Wunsch, Gott, warum? Bitte sag uns, warum du das machst. Und wenn ich wissen will, was Gott dazu meint, muss ich die Bibel weiterlesen oder von vorne. Deswegen lasst uns mal weiterlesen, warum trafen sie in Häusern. Ein Vers vorher, wird uns beschrieben, warum. Lass uns mal schauen. Apostel 2, Vers 45 jetzt, ein Vers zurück. Sie, 3120, verkauften die Güter und Besitztümer und verteilten sie unter alle. Wer ist mit alle gemeint? 3120. Nicht die ganze Welt, nicht ganz Israel, noch nicht mal ganz Jerusalem, sondern all die Menschen, die sich jetzt bekehrt haben, all die Menschen, die sich taufen ließen, die Buße getan haben, den Heiligen Geist empfangen haben, all diese Menschen sind jetzt dort in der Gemeinde und alle, heißt es hier, und sie verteilten unter alle, je nachdem einer bedürftig war. Hochinteressant. Lass uns mal schauen. Die erste Gemeinde wird gegründet. 3120 Menschen. Viele Menschen, oder? Wie viele sind wir hier gerade? 25. Lothar, 25 geteilt durch 3120. Ja. 124 Mal mehr Menschen, als wir heute hier sind. 124 Mal mehr Menschen, als wir heute sind. So groß war die Gemeinde. Von einem Tag auf den anderen. Da gab es nicht jahrelange Vorbereitung und Klären, Organisieren, das haben wir ja gerne. Ne? Aber das war damals nicht so. Von einem Tag, eine Predigt, 3000 Menschen kommen dazu zu den 120. Wow, große Gemeinde. Die hatten aber auch ganz normale Menschen wie wir, die ganz normale Bedürfnisse hatten wie wir. Und da waren Arme, da waren Reichere, da waren Durchschnittliche, da waren Menschen, wo es alles gut läuft, da waren Menschen, wo alles drunter und drüber läuft, da waren Menschen mit Krisen, da waren Menschen mit Bedürfnissen, da waren Menschen mit Nöte, da waren Menschen, mit denen alles Segen und alles gut ist. Da waren alle möglichen Arten von Menschen, aber da waren Menschen, die bedürftig waren und sie wurden nicht übersehen. Kannst du das sehen? Und sie verteilten die Besitztümer unter alle, wer ist mit alle gemeint? Diesmal ist das nicht richtig. Unter alle, Komma, die bedürftig waren. Interessant. Die Gemeinde, 3021 Menschen. Und sie wussten ganz genau, wer alles von diesen Menschen jetzt bedürftig war. Vielleicht waren das 100, vielleicht waren das 1000, wir wissen es nicht noch. Aber alle Menschen waren bekannt, die bedürftig waren. Sie wurden nicht übersehen. Man wusste ganz genau, bei Peter, bei Lisa, die brauchen gerade Hilfe. Bei James, bei Cornelia, die brauchen gerade Hilfe. Sie wussten es ganz genau. Warum? Woher wussten die das? Bei so vielen Menschen. Aha. Aha. Vom ersten Tag an, als die Gemeinde gegründet war, traf sich die Gemeinde im Tempel und in den Häusern. Vom ersten Tag. Nicht, weil es schön war, nicht, weil es anders war, sondern weil es Gottes Herzschlag war, dass kein Mensch übersehen wird. Wir sind hier 25 Menschen ungefähr. Ich glaube nicht, dass du von jedem Einzelnen die Bedürfnisse kennst. Ich glaube nicht, dass du von jedem Einzelnen weißt, wer welche Herausforderungen gerade durchmacht. Ich glaube nicht, dass du weißt, wer gerade Freuden über Freuden erlebt oder wer gerade durch Krisen geht, weil es sind zu viele. Wir kommen hier alle rein, wir begrüßen einander, aber wissen nicht, was im Leben der anderen los ist. Aber die schon. Nicht im Tempel, nicht im Gottesdienst haben sie es herausgefunden, sondern weil alle in Kleingruppen verteilt waren. Und eine Kleingruppe war so klein, dass niemand übersehen werden konnte, aber so stark, dass jedem geholfen werden konnte. Amen. Ich habe mir das mal so ausgerechnet, wenn das jetzt tatsächlich 3120 Menschen waren, gehen wir mal davon aus, dass die Kleingruppen ungefähr 10 Menschen groß war. 3120 Menschen geteilt durch 10 sind 312 Kleingruppen. Von einem Tag auf den anderen hatten sie 312 Kleingruppen in ganz Israel verteilt. Und wenn ich das jetzt nehme, 312, geteilt auf die 12 Apostel, weil diese waren ja die einzigen Leiter zu dem Zeitpunkt. Die hatten noch keine anderen Leiter, es gab noch keine anderen Strukturen. Es gab nur 12 Apostel und sie mussten jetzt für diese Kleingruppe Verantwortung übernehmen. 312 geteilt durch 12, 26. Also müsste jeder Apostel sich um 26 Kleingruppen kümmern, damit alle 312 Kleingruppen nicht verloren gehen, nicht übersehen wurden. Das könnte so gewesen sein, vielleicht, kann es natürlich nicht hundertprozentig sagen, aber lasst uns mal weitergehen. Jetzt wissen wir, wo sie das Brot brachen, jetzt wissen wir, warum sie das Brot in den Häusern brachen, aber lasst uns nochmal das Wort anschauen, Brot brechen. Brot brechen, steht das hier in Einzahl oder Mehrzahl? Wer ist dafür, dass es hier in Mehrzahl steht? Wer ist dafür, dass es in Einzahl steht? Wer wird sich nicht melden, egal was ich fragen werde? Ich will nichts Falsches sagen, nicht, gar kein Problem, gar kein Problem. Ich bin selbst auch nicht so gut. Ich hatte die Möglichkeit, natürlich mein Programm zu schauen, was ist das griechische Wort dahinter, und das wurde dann bestimmt. Und es ist tatsächlich Einzahl. Einzahl. Brotbrechen steht in Einzahl. Und das ist sehr interessant, oder? Weil, wenn es mindestens 312 Kleingruppen gab, wie kann man dann nur von einem Brotbrechen sprechen? Sehr gut. Weil jede Kleingruppe, die das Brot gebrochen hat, hat es zurückgeführt auf die erste Kleingruppe, die es auf dieser Erde gab, die Jesus gegründet hat mit seinen 12 Jüngern. Und Jesus hat mit diesen Jüngern das Brot gebrochen, richtig? Und er hat gesagt, tu dies zu meinem Gedächtnis. Und die taten das auch, weil sie Jesus gehorsam waren. Sie taten das, was Jesus gesagt hat. Das war nicht auch eine Option, vielleicht mal gucken. Nein, Jesus hat es gesagt, es ist unser Herr, wir tun das. Und sie tun das. Und sie brechen alle das Brot im Andenken des einen, der ersten Kleingruppe, wo Jesus das zum ersten Mal gemacht hat. Und sie taten das ihm gleich. Das erste Mal, wo das Brot gebrochen wurde, daran denken wir jetzt, an Jesus Christus. Und sie brachen das Brot in den Häusern, in Andenken an Jesus und seine erste Kleingruppe. Wow. Sie könnten es anders machen, sie könnten es in Gottesdienst machen, aber sie wollten es genau wie Jesus machen. Jesus hat es in einer Kleingruppe gemacht. Und sie folgten dem Beispiel, taten es auch in der Kleingruppe. Hochinteressant, das einmal so zu hören. Also Fazit, warum trafen die ersten Christen sich jetzt in den Kleingruppen, damit keiner übersehen wird in der Gemeinde? Das funktioniert natürlich nur, wenn auch die ganze Gemeinde in Kleingruppen sind und wenn diese Kleingruppen gesund laufen. Das muss mal vorausgesetzt sein. Aber sie trafen sich von Anfang an im Gottesdienst und in Kleingruppen, damit keiner übersehen wird. Im Gottesdienst können wir schnell Menschen übersehen, aber in Kleingruppen so gut wie nicht. Wenn die Menschen sich öffnen, Anteil haben lassen an ihrem Leben, das ist nochmal ein anderes Kapitel. Aber darum trafen sie sich in den Kleingruppen und feierten das Abendmahl in den Kleingruppen, um dem Beispiel von Jesus zu folgen, der das genauso gemacht hat. Ich komme zu meinem zweiten Gedanken. Was taten die ersten Christen noch? Wir haben gerade darüber gesprochen, was die ersten Christen taten. Sie brachen das Brot in den Kleingruppen. Aber was taten sie noch? Das wollen wir uns auch anschauen. Es wurde eine Studie durchgeführt in der USA. Man hat 9 Jahre lang eine Gruppe von 7000 Menschen untersucht, wie sich das Verhältnis der Beziehungen der einzelnen Menschen äußert. Und es gab die Hälfte von den Menschen, die hatten ganz schwache Beziehungen, bis gar keine Beziehung zu anderen Menschen. Sie waren sehr isoliert, sie waren sehr auf sich konzentriert, auf sich fokussiert. Und die andere Gruppe von diesen 7000, sie waren sehr offen, hatten sehr viele Beziehungen zu unterschiedlichen Menschen. Und man hat nach 9 Jahren herausgefunden, sehr interessant, dass das Sterberisiko bei Menschen, die wenig bis gar keine Beziehungen haben zu anderen Menschen, 3-mal höher ist als bei Menschen, die viele Beziehungen haben. Interessant. John Ortberg hat mal ein Zitat gesagt. Er hat gesagt, lieber Windbeutel essen mit Freunden als alleine Brokkoli. Seht ihr? Wenn ich isoliert bin, viel Sport treibe, gesund esse, aber keine Freunde, keine Beziehung habe, wo Menschen mein Leben sprechen und ich das Leben anderer Menschen spreche, bin ich trotzdem dreimal schlechter dran als die Menschen, die Windbeutel essen, nicht so viel Sport treiben, nicht auf Ernährung achten, aber viele Beziehungen haben. Weil sie seelisch sich teilen können, mitteilen können, Anteil haben können an andere Menschen. Wir Menschen, wir sind von Gott so geschaffen, dass wir Gemeinschaft brauchen. Wir Menschen sind von Anfang an so geschaffen, dass wir Beziehungen zu anderen Menschen brauchen. Gott hat uns geschaffen, weil er mit uns Gemeinschaft, mit uns Beziehung haben will. Das war sein Urgedanke. Er ist nicht geschaffen, dass wir Einzelgänger, isolierte Menschen auf dieser Erde sind, sondern dass wir Beziehungen haben zu anderen Menschen, Leben teilen mit anderen Menschen. Das zumindest hat diese Studie bestätigt. Zurück zu unserem Vers. Was taten die ersten Christen noch? Und sie blieben beständig in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft und im Brotbrechen. Das haben wir jetzt untersucht, das haben wir verstanden. Und in den Gebeten. Das war die vierte Gewohnheit. Lasst uns das jetzt auch nochmal anschauen. Was bedeutet in den Gebeten? Wir haben ja jetzt schon gelernt, wie wir die Bibel selbst sprechen lassen, wie wir genau herausfinden, was meint Gott wirklich. Was ist nochmal die erste Regel, um zu verstehen, was die Bibel meint? Kontext. Weiterlesen oder von vorne. Lass uns das jetzt einfach mal tun. Ich habe weiter gelesen und auch von vorne gelesen und habe einfach mal geschaut, wo kommt dieses Wort Gebete noch vor? Natürlich hätte ich jetzt die ganze Bibel lesen können, überall wo Gebete stehen und raussuchen können, aber das wäre ein anderer Kontext, richtig? Der Kontext, den ich hier habe, Apostelgeschichte 2, ist ja ein ganz besonderer. Und innerhalb dieses Kontextes muss ich mich ja bewegen, in diesem Kapitel, im Kapitel vorher, nachher, um zu wissen, was sagt die Bibel hier. Jetzt gehe ich ein Kapitel zurück. Die 120 Menschen Obergemach, sie, und so heißt es hier, Apostelgeschichte 1, Vers 14, diese alle, 120 jetzt, nicht 3000, diese alle blieben beständig und einmütig. Hier haben wir es wieder. Sie hatten diese Gewohnheit, beständig und einmütig im Gebet und flehen zu sein. Hier wird jetzt Gebet gesagt und flehen. Wir nehmen das zur Kenntnis, lesen einfach weiter. Apostelgeschichte 3, ein Kapitel später von unserem Kapitel jetzt. Apostelgeschichte 3, Vers 1. Petrus und Johannes gingen aber miteinander in den Tempel hinauf, um die neunte Stunde, da man zu beten pflegte. Also Petrus und Johannes gingen jetzt zum Tempel um die neunte Stunde, das war ca. 15 Uhr in unserer heutigen Uhrzeit, da man zu beten pflegte. Okay, jetzt haben wir herausgefunden, wo die Wörter noch stehen in unserem Kontext. Lass uns mal untersuchen, wie die einzelnen Wörter beschrieben werden. In den Gebeten, lass uns das Wort mal anschauen, steht es in Einzahl oder Mehrzahl? Alle einig, jetzt Mehrzahl. Schau mal, unser Schlüsselvers, Apostel 2, Vers 42, alle Gewohnheiten, die dort genannt werden, werden in Einzahl geschrieben. Nur Gebet ist das Einzige, was in Mehrzahl geschrieben wird. Die Lehre der Apostel Einzahl, die Gemeinschaft in Einzahl, das Brotbrechen Einzahl, aber Gebete wird in Mehrzahl geschrieben. Warum? Es gibt verschiedene Arten von Gebet, Guido? Das Gebet zu Gott, das Gebet zu anderen Menschen, unterschiedliche Adressaten. Was sagen die anderen? Gebetsgemeinschaft, ja. Was noch? Jeder hat ein anderes Anliegen, ein extra Gebet nochmal, ja. Okay, noch jemand? Warum steht Gebet in Mehrzahl? Für die eigenen Bedürfnisse beten. Ja. Lobpreis, ja. Mir fällt hier noch ein Wort auf, bevor wir gleich näher darauf eingehen. Hier steht, und sie blieben beständig in den Gebeten. Johannes, du hattest noch etwas. Wenn zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind. Ja, okay. Sehr gut. Zwei oder drei zusammen in meinem Namen. Ja. Hier steht in den Gebeten. In bedeutet nicht außerhalb und nicht draußen. In bedeutet, ich bin mittendrin. Ich bin mittendrin, wenn gebetet wird. In den Gebeten. Also ich bin da mittendrin in diesen Gebeten. Das fällt uns auf, wenn wir einfach nur diese paar Wörter hier genau anschauen. Aber gebeten bedeutet, dass es mehrere Gebete gibt. Ich möchte euch ein Erlebnis mit reinnehmen, das ich hatte vor vielen Jahren schon. Ich war, glaube ich, circa 9 oder 10 Jahre. Da war ich auf der Geburtstagsfeier von einem Freund. Ja, und wir waren alle im ähnlichen Alter und wir haben zusammen PlayStation gespielt. Ne, ein Computer, eine Konsole da. Ne, und das war Motorradrennen. Und wir haben Motorradrennen gespielt, alle 8, 9, 10 Jahre so. Ne, und wir spielen da gerade und kriegen Hunger. Wir unterbrechen das Spielen, gehen runter in die Küche und essen, was wir halt finden. Und plötzlich finden wir heraus, die Eltern von meinem Freund sind nicht da. Und wir fragen uns, wo sind denn die Eltern hier von dem Freund? Und die sagen, ja, die sind zur Gebetsstunde gefahren. Und wir 9 Jahre, 10 Jahre, Gebetsstunde, wie langweilig ist das denn? Wir haben hier richtig Spaß mit PlayStation-Spielen, Motorradrennen und die fahren irgendwo hin, um zu beten. Und wir haben uns schon fast ein bisschen lächerlich gemacht als Kinder. Ne? Und dann reden wir, lachen darüber, machen Witze, die fahren beten und wie machen die das, stellen sich auf Knie, falten die Hände und so ein bisschen kindisch. Ne? Und dann sagt der eine, hey, wollen wir das auch mal ausprobieren? Und wir gucken so, ja, lass uns das auch mal ausprobieren, beten, wie unsere Eltern, wie wir das bei den Eltern sehen. Wie machen die das? Ja, die gehen immer ins Wohnzimmer. Wir gehen aus der Küche raus ins Wohnzimmer. Da ist ein großer Teppich. Wir stellen uns auf die Knie dahin auf diesen Teppich, falten die Hände, so wie es unsere Eltern gesehen haben. Gucken einander an, kichern noch so, lachen so, wir beten jetzt. Und so, ne? Und dann muss jetzt irgendwas beten und dann, ja Gott, wir beten mal an, man spricht dich an und fangen einfach an, kindlich wie wir sind, 19 Jahre, 9 oder 10 Jahre. Plötzlich kommt die Herrlichkeit Gottes. Plötzlich verändert sich die Atmosphäre. Wir sind da 6, 7 Jungs. Wir beten alle im Kreis und auf einmal spüren wir, Gott ist mitten unter uns. Und auf einmal spüre ich, dass mir Tränen über meine Wangen laufen. Und auf einmal spüre ich, dass ich ergriffen bin und durchdrungen werde von diesem Gott. Und ich schließe meine Augen und meine Augen sind schon verklebt von meinen Tränen. Und ich mache meine Augen auf und sehe, alle meine Freunde sind am Weinen. Sind im Gebet. Einer von meinen Freunden empfängt Geistestaufe in diesem Moment. 8, 9 Jahre. Und Gott kommt in unsere Mitte hinein. Und wir sind so ergriffen von das, was passiert. Wir konnten es nicht erklären, man hat uns das nicht beigebracht. Und irgendwann nach einer halben Stunde denke ich so, oh, ich will jetzt alleine in einen anderen Raum beten. Ich stehe auf, gehe in einen anderen Raum, stelle mich auf die Knie, fange wieder an zu beten. Und kurz in der Zeit danach kommen die Freunde alle auch in diesen Raum und stellen sich wieder um mich herum. Und wir fangen wieder an zusammen zu beten. Und wir beten und beten. Und dann irgendwann werden wir ruhig, hören auf zu beten. Gucken uns an und stellen uns die Frage, was jetzt? Was machen wir jetzt? Und wie aus einem Mund haben alle gesagt, wir müssen jetzt rausgehen und den Menschen von Jesus erzählen. Das war allen klar. Alle haben eine Begegnung mit Gott erlebt. Die Herrlichkeit Gottes ist gekommen. Der Heilige Geist hat uns erfüllt. Man muss uns nichts mehr beweisen, man muss uns nichts mehr erklären, sondern Gott selbst hat unser Herz erfüllt. Und wir wussten, den Herzschlag Gottes ist es, dass die Menschen Jesus erfahren. Es war Winter, es war dunkel. Wir runter zur Garderobe, Schal angezogen, Mütze angezogen, Jacken angezogen. Wir gehen raus auf die Straße, klingeln am nächsten Haus, die Tür wird aufgemacht, sie gucken, was macht ihr denn hier? Ihr müsst doch zu Hause sein, längst schlafen. Wir wollen ihnen von Jesus erzählen. Ach, ihr seid ja süß. Ach, geht mal weiter zum nächsten Haus. Ne? Und wir uns nicht abhalten von dem, was gerade passiert ist. Zum nächsten Haus, klingeln da, klingeln da, klingeln da. Jesus liebt sie, Jesus liebt sie, Jesus liebt sie. Ach, ihr seid ja süß, wie schön, danke schön. Und so. Und nach einer gewissen Zeit, dass wir, als wir dann beim Dorf durchfahren, so dann wieder zurück, freuen uns, wir haben Jesus verkündet. Komm nach Hause. Die Eltern von dem Freund kommen nach Hause. Was habt ihr gemacht? Ja, wir haben gebetet und dann sind wir rausgegangen und haben den Menschen von Jesus erzählt. Und die Eltern konnten das nicht ganz einordnen. Hört auf, so zu beten und nicht mehr zu den Leuten gehen und klingeln. Sie haben es nicht verstanden. Und was man nicht versteht, unterbricht man lieber. Man will alles kontrollieren. Alles in der Hand haben. Ich wusste nicht genau, warum die das gesagt haben, aber mein Herz war voll. Ich bin diesem Gott begegnet. Gebet bedeutet Gemeinschaft mit Gott haben. Gebet bedeutet mit Gott reden. Gebet bedeutet mit Gott für andere Menschen reden. Für andere Menschen zu beten, dass Gott antwortet. Gebet verändert, weil wenn Gott kommt, verändert er. Das taten die ersten Christen auch. Sie trafen sich in Kleingruppen, brachen das Brot, aber sie beteten auch. Beten hier in Mehrzahl. Der Kontext erklärt uns, es gibt mehrere Formen des Gebets. Gebet, Flehen. Aus anderen Stellen kennen wir Lobpreis, Anbetung, Fürbitte, Danksagung, Bittgebet. Es gibt so viel. Und sehr wahrscheinlich ist das gemeint. Unterschiedliche Formen des Gebets, aber auch öfter zu beten. Petrus hatte die Gewohnheit, um 15 Uhr zu beten mit Johannes im Tempel. Vielleicht gab es noch andere Uhrzeiten, aber sie hatten die Gewohnheit, öfter am Tag zu beten. Nicht nur einmal gebetet, das war's, ich habe meinen Sold erfüllt. Gebete, Mehrzahl, öffnen mehrere Gebetsformen und häufigere Gebetsformen. Die ersten Christen beteten. Warum? Weil sie Gemeinschaft mit Gott haben wollen. Weil Gott Gemeinschaft mit den Menschen haben wollte von Anfang an. Aber Gott es nicht erzwingen wird, wartet Gott, bis die Menschen beten. Die Entscheidung eines jeden Menschen zu beten ist die Entscheidung, ich will Gemeinschaft mit Gott haben. Gott will Gemeinschaft mit mir haben. Aber wartet, bis ich Ja sage, durch ein Gebet. Die Form ist egal. Der Inhalt ist meine Gemeinschaft mit Gott. Darum beteten die ersten Christen. Ich komme zu meinem dritten und letzten Gedanken. Jetzt haben wir herausgefunden, was die Christen am Anfang taten. Blieben in kleinen Gruppen und sie beteten. Was könnte mich davon abhalten, von dieser Art der Gemeinschaft mit Christen in Kleingruppen oder in Gottesdienst oder der Gemeinschaft mit Gott in meinen Gebeten? Was könnte mich davon abhalten? Und ich habe hier ein Schaubild mitgebracht. Ich nenne es das... Warte... Ich nenne es das Gemeinschaftsquadrant. Ja, und hier könnt ihr euch vorstellen, hier bin ich nochmal, hier sind andere und hier ist Gott. Okay, Lass uns mal anschauen, wie dieses Gemeinschaftsquadrant funktioniert. Dieses Gemeinschaftsquadrant funktioniert in folgendermaßen. Und zwar kann ich unterschiedlich Gemeinschaft haben, und zwar mit mir selbst. Ich kann mich darauf konzentrieren, meine Gemeinschaft nur mit mir selbst zu haben, wo ich sage, es geht um mich und nochmal um mich und nochmal um mich und immer ich. Und ich darf niemals zu wenig haben und ich muss immer gesehen werden und ich muss überall immer den Vorrang haben. Ich. Egoismus. Weit verbreitet, aber auch fast überall negativ gesehen. Sowohl in der Welt als auch in der Gemeinde. Eine Ich-Ich-Beziehung, eine Ich-Ich-Gemeinschaft ist egoistisch, wo ich mich nur um mich selbst drehe und keinen anderen sehe, mich um mich selbst isoliere, ich kümmere mich um meine Ziele, meine Träume, meine Wünsche, ich muss auf meine Ernährung achten, meinen Sport machen, ich muss meine Sachen zusammenhalten und den anderen sehe ich gar nicht, der ist mir egal, weil es geht um mich. Ich muss genug Geld haben, ich darf nichts abgeben, weil ich muss genug für mich haben, ich darf auch nichts teilen, weil dann habe ich weniger, ich muss an mich denken und nochmal an mich denken. Und das ist die gefallene Natur. So hat Gott uns nicht geschaffen. Aber als die Sünde in unser Leben kam, ist das zu einer Wurzel geworden in unserem Leben. Ich. Und das ist eine Form der Gemeinschaft, wo es nur um mich geht, wo ich nur um mich selbst drehe. Aber es gibt noch eine andere. Und die andere Gemeinschaftsform heißt Gott und ich. Gott und ich, das ist schon mal viel besser. Ja, Gott und ich in Gemeinschaft. Wir beten, wir machen Lobpreis mit Gott zusammen. Aber nicht die anderen, nur ich alleine. Ich brauche keinen Gottesdienst, ich brauche keine Kleingruppe, ich brauche keine anderen Christen, ich brauche nur mich und Gott. Ich brauche nur mein Wohnzimmer, ich brauche vielleicht noch jemand, der Lobpreis für mich macht. Aber ich alleine und Gott, wir machen das schon. Ganz viel Lobpreis, ganz viel Anbetung. Aber andere Menschen brauche ich nicht. Und wenn es in dieses Extrem geht, nur ich und Gott, dann wird es zu einer Pseudo-Geistlichkeit. Es hört sich so geistlich an. Ich bin nur am Beten, ich bin nur am Bibellesen. Es hört sich so geistlich an. Aber wenn es nur das ist, ist es eine Pseudo-Geistlichkeit. So hat Jesus nicht gelebt und so hat Gott uns nicht gemacht. Gott schuf den Garten mit Adam und Adam hatte nur Gemeinschaft mit Gott und es war nicht gut. Und er schuf Eva, damit er Gemeinschaft hat mit seinesgleichen. Der Schöpfer Gott hat uns so geschaffen, nicht nur, dass wir mit ihm in Gemeinschaft leben. Und leider sehe ich die Tendenz bei einigen Christen, die meinen, sind so geistlich, dass sie nicht mehr Kirche brauchen, nicht mehr Kleingruppen brauchen, nicht mehr andere Christen brauchen, sondern nur Worship, nur ich mit Gott. Und verlieren sich darin, dass andere Menschen im Leben sind. Pseudogeistlichkeit nenne ich das. Das ist eine Form. Die andere Form ist ich und andere. Ich und andere Menschen. Ich treffe mich mit Freunden, mit Nachbarn, mit Leuten, mit Firmenkollegen und wir haben Gemeinschaft und das ist klasse, wir gucken Fußball zusammen, wir gehen zusammen Kaffee trinken, wir gehen zusammen Tee trinken oder was auch immer. Ich lade Leute zu mir ein, ich habe Gemeinschaft mit Menschen. Das hört sich doch schon ganz anders an als dieses egoistische Verhalten, oder? Und das ist, was die Welt kennt. Die Welt lehnt Egoismus auch ab, theoretisch. Und die Welt sagt auch, es ist viel besser, Gemeinschaft zu haben mit Freunden, Beziehungen zu pflegen mit Leuten, mit denen zusammen was unternehmen, viel besser. Aber dort ist Gott nicht drin. Das ist nur unter Menschen sein, ich und andere Menschen und unsere Gemeinschaft. Aber auch diese Gemeinschaft nenne ich eine Pseudo-Gemeinschaft. Eine Pseudo-Gemeinschaft, weil der Schöpfer von Gemeinschaft, der Schöpfer von uns Menschen ausgeklammert wird. Und die Schöpfung, wir Menschen, tun so, als würden wir uns selbst das Leben gegeben haben und genießen Gemeinschaft untereinander und tun so, dass wir alles im Griff hätten. Dass es unsere Idee war, Gemeinschaft zu haben. Klammern jemanden aus, der es uns geschenkt hat. Und damit komme ich zu den letzten und das ist die Gemeinschaft mit Gott, mit anderen und mit mir, wo ich mittendrin bin. Und das ist die Gemeinschaft, die nenne ich die echte Gemeinschaft. Echte Gemeinschaft, wie Gott es von Anfang an gewollt hatte, wie er es von Anfang an gedacht hatte. Als er die Welt geschaffen hat, schuf er den Mensch nach seinem Ebenbild und er schuf Eva und er sagte, vermehrt euch und in Gemeinschaft mit Gott zu bleiben, untereinander mit Gott. Das war Gottes Idee von Anfang an. Das war echte Gemeinschaft von unserem Schöpfer, von Anfang an gedacht. Und nicht eines oder das andere, sondern alles zusammen. Diese Art von Gemeinschaft ist die echte Gemeinschaft, wie Gott es sich von Anfang an gewünscht hat für uns. Und wo erleben wir diese Gemeinschaft? Im Gottesdienst, aber vor allem in Kleingruppen. Vor allem in den Häusern, wo die Menschen sich zum Brotbrechen trafen, zu den Gebeten trafen, wo sie echte Gemeinschaft hatten. Zwei oft genannte Argumente, warum man das nicht leben kann. Die erste: Was ist, wenn ich keine Zeit für echte Gemeinschaft habe? Mein Terminkalender ist voll, meine Arbeitszeit ist so viel, ich habe so viele Dinge zu tun, ich habe einfach keine Zeit für diese echte Gemeinschaft mit Gott und anderen Menschen. Was ist, wenn das so ist, Samuel? Was soll ich da machen? Ich bin ohnmächtig, ich kann daran nichts ändern, ich habe keine Zeit. Darauf will ich antworten, es ist keine Frage der Zeit, es ist eine Frage der Prioritäten. Denn die Zeit haben, seitdem es Menschen gibt, bis uns und bis Jesus wiederkommt, alle Menschen gleich. Jeder hat 24 Stunden, 7 Tage die Woche. Keiner wird mehr Zeit oder weniger Zeit haben, alle haben die gleiche Zeit. Es ist keine Frage der Zeit. Zeit ist eine Lüge. Ich habe keine Zeit. Nein, du hast die Zeit bereits gefüllt, du hast bereits Prioritäten festgelegt und die Frage ist, bist du bereit, diese Prioritäten zu verändern? Das ist die Frage. Bin ich bereit, mein Leben zu verändern, damit ich das haben kann? Ich kann so viel arbeiten, dass alles voll ist, aber ich kann auch bewusst entscheiden, weniger zu arbeiten, damit ich diese Zeit füllen kann mit anderen Prioritäten. Ich kann weniger davon machen, um dann das zu tun. Eine Frage der Prioritäten, ganz einfach. Keine Frage der Zeit. Jetzt fragst du dich, ja Samuel, aber warum? Warum sollte ich mein Leben verändern? Warum sollte ich meine Woche verändern? Warum sollte ich die Abende meiner Woche verändern? Warum sollte ich Freizeiten rausnehmen, um Kleingruppe oder Gottesdienste mehr Zeit zu geben? Warum? Eine gute Frage, richtige Frage. Nur wenn du weißt, warum du das machen solltest, wirst du auch die Kraft haben, dein Leben zu verändern. Nur wenn du sagst, ja, genau deshalb will ich das tun, wenn dein Warum stark genug ist, wirst du auch dein Leben verändern. Wenn das Warum nicht stark genug ist, wirst du so weitermachen wie bisher. Aber ich will dir sagen, warum. Zwei Argumente. Das, was ich gerade gesagt habe, weil es Gottes Wille für dein Leben ist, dass du echte Gemeinschaft hast, so hat er dich geschaffen. Erster Grund. Zweiter Grund, weil du es brauchst, um dreimal länger zu leben. Und die Menschen dich brauchen mit deinen Fähigkeiten, mit deinen Erkenntnissen, mit deinen Impulsen, mit deinen Gebeten für sie. Darum solltest du Gott mehr vertrauen, wie er sich dein Leben gedacht hat, mit echter Gemeinschaft und nicht dem vertrauen, wie du es bis jetzt gelebt hast oder wie andere Menschen es auf dieser Welt leben oder wie es zufällig entstanden ist. Nein, echte Gemeinschaft erfordert echte Prioritäten. Die erste Frage: Was, wenn ich keine Zeit habe? Die zweite Frage oder das zweite Argument: Was tue ich, Samuel, wenn ich einfach keine Lust auf echte Gemeinschaft habe? Ich habe einfach keine Lust, mein Leben zu verändern. Ich habe keine Lust, mich mit diesen Menschen auseinanderzusetzen. Ich habe keine Lust zu beten. Ich spüre es einfach nicht. Was mache ich dann, Samuel? Wir sind ja Menschen. Wir leben gerne nach unseren Gefühlen, nach unseren Stimmungen, nach unserem Lustprinzip. Was was ist Samuel, wenn ich keine Lust habe? In meiner Familie damals, als ich 11 Jahre war circa, gab es so einige Regeln zu Hause bei meinen Eltern. Und die eine Regel war die, dass am Freitag der Aufräumtag ist. Und am Freitag mussten alle Kinder mithelfen, das Haus sauber zu machen, zu putzen und so weiter. Ja, ich habe 6 Geschwister, sind viele Kinder, wir haben 4-stöckiges Haus. Und meine Mutter hat gesagt, wir müssen alle anpacken. Wir sind ja eine Familie. Und ich hatte die 1. Etage gehabt. Und da waren 5 Räume und die Schlafplätze von allen und es sah dann auch dementsprechend aus. Und da sollte ich jetzt Staub wischen, Staub saugen und Boden putzen. Und eines Tages hatte ich keine Lust. Und dann bin ich am Freitag zu meiner Mutter gegangen. Mama, ich habe heute keine Lust aufzuräumen und zu putzen. Und meine Mutter, voll Weisheit, voll des Geistes, mit allen Wassern gewaschen. Schau mir in die Augen. Samuel, dann mach es ohne Lust. Das ist gut. Da konnte ich nichts mehr sagen. Diskussion beendet. Wenn es nur an die Lust liegt, dann mach es ohne Lust. Was für eine Weisheit. Später hat meine Mutter mir noch das 2. Argument mitgegeben. Deine Frau wird dir dankbar sein, wenn du putzen, aufräumen kannst und so weiter. Aber wie wahr kann es sein, dass wir denken, wenn ich keine Lust auf etwas habe, dann will Gott es ja auch nicht. Es wäre nicht authentisch. Es wäre nicht authentisch, etwas zu tun, wo ich gar keine Lust dazu habe. Falsch. Falsch. Die Bibel spricht nie davon. Und folge deiner Lust, denn das ist der Heilige Geist. Irrtum. Die Bibel spricht davon. Und wir wandeln nicht im Schauen, sondern im Glauben. Wir wandeln im Glauben. Wir wandeln nicht nach unseren Gefühlen. Wir wandeln entsprechend unserer Überzeugung und unseres Glaubens. Und ich kann Dinge tun, auch wenn ich keine Lust habe, aber weiß, dass sie richtig sind. Und sie werden mir zum Segen werden. Und sie werden mir zum Segen werden, wenn ich keine Lust habe zu beten. Es dennoch tue, ermögliche, dass Gott zu mir spricht, in mein Leben eingreift und Dinge bewirkt, die ich nicht tun kann. Wird es zum einen Segen werden, weil ich ohne Lust angefangen habe? Ja. Wird es zu einem Segen für mich werden, wenn ich zum Gottesdienst gehe, wenn ich zur Kleingruppe gehe, obwohl ich keine Lust habe? Ja. Warum? Weil es echte Gemeinschaft ermöglicht. Weil es die Gemeinschaft mit Gott und anderen Menschen ermöglicht, werde ich gesegnet werden, obwohl ich keine Lust hatte. Lieber Bruder, liebe Schwester, lasst uns nicht betrügen von dem Betrüger dieser Welt, Teufel, der alles dafür tun will, dass du ja nicht diese echte Gemeinschaft erlebst. Weißt du, was sein Trick ist? Sein Trick ist es, dich abzulenken. Dir zu sagen, es reicht doch aus, wenn du einfach Gemeinschaft mit anderen Menschen hast. Wenn er dich schon nicht hier, wenn er dich hiervon abbringen will, andere Gemeinschaft. Aber wenn er dich vielleicht nicht hier kriegen kann, ja nur mit Gott. Und er lügt dich an, ja, bleib nur mit Gott, ja nicht mit anderen Christen, ja nicht mit anderen Menschen, kümmere dich nur um dich selbst. Sein egoistischer Gottesmensch. Und wenn er dich hier oder da hat, sein nächster Schritt, sei hier. Nimm Gott raus. Und nimm die Menschen raus, weil es muss doch um dich gehen. Selbstsüchtig, egoistisch. Und das ist die Masche des Feindes. Uns Stück für Stück da rauszukriegen. Aber Gottes Plan von Anfang an war, echte Gemeinschaft mit den Menschen und Gott zu haben. Kannst du das sehen? Was ist, wenn ich keine Zeit habe? Das ist keine Frage der Zeit, das ist eine Frage der Prioritäten. Warum sollte ich mein Leben verändern? Weil Gott es sagt und weil es gut für dich und für die anderen ist. Was ist, wenn ich keine Lust habe? Mach es ohne Lust, weil es richtig ist und in der Bibel steht. Das ist das, was ich dazu sagen kann. Praktisch will ich dir aber auch sagen, zu den Gebeten, wenn du sagst, ja, ich habe meine stille Zeit und das ist richtig, Jesus hatte auch seine stille Zeit, die brauchen wir auch, wo wir dann mit Gott allein sind.
Und dann sagst du, ich habe keine Lust, meine stille Zeit zu machen, morgens oder abends, wo auch immer du sie hast. Versuch doch mal andere Gebetsformen aus. Starte doch mal vielleicht nicht mit Bittgebeten, mit Anliegen. Vielleicht starte mal mit Lobpreis. Vielleicht starte mal mit Fürbitte, indem du für andere betest. Starte doch mal vielleicht mit Danksagung. Oder mit beginnst, Gott, danke zu sagen, dass fließendes Wasser gerade aus dem Wasserhahn kommt. Mit Dank sagen, Gott, danke, dass jetzt der Strom funktioniert und ich Licht haben kann. Mit Dank sagen, Gott, danke, dass ich lebe. Ich bin aufgewacht und ich lebe immer noch. Danke, dass ich atmen kann. Vielleicht mit Danksagung zu starten. Eine andere Form des Gebets, was eine ganz neue Dynamik in deine Gebetszeit hineinbringen wird. Gottes Vision für uns Menschen ist es, dass wir zurück zu Gott finden, in echte Gemeinschaft mit Gott und mit anderen Menschen leben. Das ist Gottes Wille für unser Leben. Neben all die anderen Dinge, die auch wichtig sind, sind sie aber nicht wichtiger als das. Dazu wurden wir geschaffen. Echte Gemeinschaft mit unserem Schöpfer und der Schöpfung, den anderen Menschen zu haben. Was ist jetzt, wenn du anderen Menschen von Jesus erzählst? Die Menschen werden fragen, ja, was hast du, was ich nicht habe, aber haben sollte, was ich brauche? Ja, du kannst mehr Gottesdienste besuchen dann am Sonntag. Du kannst vielleicht mehr Termine in der Woche haben. Du kannst vielleicht herausfinden, was deine Gaben sind. Und was immer wir auch den Menschen dann erzählen, das ist doch nicht, worum es geht. Das ist doch nicht, warum Gott uns geschaffen hat. Wenn die Menschen fragen, warum soll ich an diesen Jesus glauben? Warum soll ich daran glauben, dass er meine Sünden vergeben hat und mich retten will? Wozu und wofür? Aus einem Grund, damit du Gemeinschaft mit Gott und anderen Menschen, wo Gott im Mittelpunkt ist, haben kannst. Du wirst nie erleben, was echte Gemeinschaft ist, wenn du nicht Gott im Mittelpunkt hast und die Menschen drumherum. Darum solltest du Jesus kennenlernen, der eine Kleingruppe gestartet hat, um Menschen um sich herum zu haben. Der diese Kleingruppen gesagt hat, geht hin und macht die ganze Welt zu Jüngern. Und was machen sie? Sie starten mit dem Tempelgottesdienst und den Kleingruppen und hörten nie damit auf. Warum liegt dieses Thema mir besonders auf dem Herzen? Ihr als Gemeinde wisst um die Umbrüche, die wir jetzt als Gemeinde erleben. Ihr wisst, welche Pläne da sind. Jochen hat mich gebeten, Samuel, sag doch mal, was auf deinem Herzen ist. So, der Plan ist, im September den Alltag hier zu schließen. Und der Plan ist, mich eventuell einzusegnen als neuen Pastor in dieser Gemeinde. Und wie wird es weitergehen, wenn es keinen Sonntaggottesdienst mehr gibt? Was wird passieren? Wir waren so lange in dieser Gemeinde. Was ist der Plan? Ich will dich in meine Geschichte ein bisschen mit hineinnehmen. Das ist die dritte Gemeinde, wo ich jetzt als Pastor freigestellt bin. In der ersten Gemeinde Lebensquelle war ich. Wir haben zwei Gottesdienste, es sind viele Menschen. Ich darf dort die Kleingruppenarbeit machen. Wir haben über 40 Kleingruppen dort, über 220 Menschen, die bereits in Kleingruppen organisiert sind. Und ich liebe es. Ich bin in einer anderen Gemeinde, in der zweiten Gemeinde in der Nähe von Kloppenburg, wo wir auch Gemeinde gemeinsam machen dürfen mit dem Pastor, der da ist, wo ich auch die Kleingruppenarbeit aufbaue, wo wir schon 16 Kleingruppen haben, wo wir über 80 Personen schon in Kleingruppen vernetzen konnten, wo Gemeinden transformiert werden, weil sie zurück zu dem Original, zu dem Ursprungsgedanken Gottes kehren. Nicht einfach Gottesdienst und dann lebe ich mein Leben, wie es mir gefällt, sondern echte Gemeinschaft zu haben. Und mir ging es gut dort. Gemeinschaft zu erleben mit Gott und anderen Christen in diesen Gemeinden. Warum, Samuel, kommst du jetzt hier hin? Will ich sagen, warum? Weil Gott mich ruft. Ich will nicht da sein, wo es einfach ist. Ich will da sein, wo Gott mich haben will. Und meine Frau und ich, wir haben gebetet, wir nehmen das sehr ernst. Wenn Gott spricht, er ist unser Retter und Herr. Unser Herr bedeutet, er sagt, wo es lang geht. Nicht ich lebe mein Leben, ich lebe das Leben, was er für mich gedacht hat. Wir haben uns ins Gebet genommen, wir spüren, Gott ruft uns. Und hat Samuel, der Weg ist bereitet. Das war Gottes Worte an mich. Der Weg ist bereitet, hier in der CCO-Gemeinde meinen Willen zu offenbaren. Der Weg ist bereitet, Samuel, hier Neues zu schaffen, einen Neuanfang zu bewegen. Und ich war zögerlich, weil Neugründung habe ich noch nicht gekannt. Ich kannte immer Gemeinden, die schon bereits da waren und es einfach weiterzumachen. Aber Gott hat uns gerufen. Und das ist der Grund Nummer eins, warum wir das tun. Der Grund Nummer zwei ist, wir lieben Menschen. Wir lieben Menschen, die Gott noch nicht kennen, aber auch Menschen, die Gott kennen, aber nicht wissen, wie können sie echte Gemeinschaft erleben. Und das ist eine große Leidenschaft im Herzen meiner Frau und von mir. Und wir gesagt haben, wir machen uns auf. Wir haben drei kleine Kinder. 4 Jahre, 2 Jahre, 5 Monate. Wir hätten ganz andere Entscheidungen treffen können. Wir hätten uns ein ganz einfaches Leben machen können. Wir hätten uns um uns selbst kümmern können, hier und hier. Das hätten wir alles machen können. Aber wir spüren, Gott ruft uns. Und da, wo Gott uns haben will, da will ich sein. Weil der sicherste Ort auf dieser Erde ist, in Gottes Willen zu sein. Der beste Ort auf dieser Erde ist, in Gottes Willen zu sein. Nicht ein einfaches Leben, nicht ein luxuriöses Leben, im Willen Gottes zu sein, ist der sicherste Ort. Und deswegen machen wir diesen Glaubensschritt, jetzt in dieser Gemeinde anzukommen, zu schauen. Und der Plan ist der, ab September den Gemeindealltag zu schließen und vor allem damit zu beginnen, wie Jesus angefangen hat, echte Gemeinschaft zu leben, Kleingruppen zu starten. Jochen hat es bereits gesagt, er will eine zweite Kleingruppe starten und ich will auch eine Kleingruppe starten hier in dieser Gemeinde und weiß noch nicht genau wann, aber das ist mein Herzensanliegen, es wie Jesus zu machen. Jesus hat nicht mit einem Gottesdienst gestartet, erinnerst du dich? Jesus war einer Kleingruppe gestartet, die so weit gewachsen ist, so reif geworden ist, dass er sie aussenden konnte, um dann Gottesdienst und Kleingruppen zu starten. Genauso will ich auch vorgehen, dass wir diese Gemeinde auf eine Grundlage aufbauen, mit echter Gemeinschaft, wo Gott und andere Christen uns nahe sind, auf Basis von Kleingruppen. Und auf dieser Basis dann nach einer gewissen Zeit, wir müssen noch nicht festlegen, dann mit Gottesdiensten zu starten. Aber dass von vornherein die Basis ist, wie Jesus und die erste Gemeinde es zu machen. Kleingruppen und Gottesdienste. Das liegt auf meinem Herzen, damit du schon mal weißt, okay, Samuel wird der neue Pastor hier, was liegt auf seinem Herzen, wie soll es weitergehen? Das ist das, was ich dir schon sagen kann. Auch für dich dann zu entscheiden, will ich das oder will ich das nicht? Ich will sagen, ich will Gottes Wort ernst nehmen und ich will nach den Erkenntnissen wandeln, die Gott mir bereits offenbart hat, und dem treu sein. Ich weiß nicht alles, was Gottes Wort sagt, aber das muss ich auch nicht. Das, was ich erkannt habe, das soll ich tun. Ich bin verantwortlich für das, was Gott mir bereits gezeigt hat, um in dieser Wahrheit zu leben. Und Gott wird mehr und mehr Wahrheiten und Erkenntnisse schenken. Ja, so das liegt auf meinem Herzen und das ist, was meine Frau und ich gerne tun wollen. Und ja, das ist der Plan für die nächsten Monate, für das nächste Jahr. Und ich lade dich gerne ein. Du kannst auf mich persönlich zukommen, wenn du noch persönliche Fragen hast. Wie soll es weitergehen? Wie darf ich jetzt hier mich einbringen in der Gemeinde? Was mir ganz wichtig ist, Gott hat hier einen Schatz geschenkt an Menschen, die schon reifer sind, an Weisheit. So, da werden nicht mehr die jugendlichen Fehler gemacht, sondern da werden nicht mehr die jungen Erwachsenen Fehler gemacht. So, da sind schon Weisheiten, da sind auch schon gewisse Erfahrungen durch Verletzung gekommen, durch Krisen und durch Enttäuschung gekommen, wo gelernt wurde. Und mir ist so wichtig, diese Schätze an Erfahrung und Weisheiten in unserer Neugründung dieser Gemeinde mit hineinzubringen. Ja, wir wollen ein Team aufbauen mit Menschen, die in unserem Alter sind, aber mir ist wichtig, dass wir eine Generationsgemeinde werden, wo alt und jung zusammenkommen, sich als eine Familie verstehen, die austauschen, was an Schätzen in dieser Generation ist und an Schätzen dieser Generation ist. Wo die Kraft und Dynamik in dieser Generation ist und wo Weisheit und Erfahrung in dieser Generation ist, zusammenzubringen, um eine starke Gemeinschaft zu werden, wo Gott, andere und ich im Mittelpunkt sind. Amen. Amen. Das ist der Plan. Und wenn du noch mehr wissen willst, komm auf mich persönlich zu. Dann will ich abschließen mit diesem Gottesdienst. Ich will dich einladen, jetzt ins Gebet zu gehen. Ich möchte euch bitten, gemeinsam mit mir aufzustehen. Und dass wir das jetzt, sofern es möglich ist, bitte Renate, ja, sofern es möglich ist, und ich möchte, dass du das jetzt vor Gott bringst. Ich weiß nicht, welche Personengruppe du heute warst. Ob du die erste Personengruppe warst, die Gott eine Frage gestellt hat. Gott, bitte antworte mir auf meine Frage. Vielleicht hast du das heute bekommen. Oder die zweite Personengruppe warst, du wusstest nicht, wie es weitergehen soll. Orientierungslos. Und Gott spricht heute, wie es weitergehen wird. Oder vielleicht die dritte Personengruppe. Du bist stolz gewesen, engstirnig und entschieden, deinen Weg zu gehen. Und Gott ermahnt dich heute auf liebevolle Art und Weise, kehre um von diesem falschen Weg, kehre um von dieser falschen Herzenshaltung. Lass dich belehren von Gottes Wort. Leb nicht einfach dein Leben so weiter wie bis jetzt, sondern kehre um in Gottes Willen für dein Leben, in echte Gemeinschaft. Lass uns beten. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du hier bist. Ich danke dir, Heiliger Geist, dass du zu uns gesprochen hast durch dein Wort. Ich danke dir, Heiliger Geist, dass du unsere Herzen berührst, wie kein anderer es tun kann als nur du. Ich danke dir, Heiliger Geist, für jede Ermutigung. Ich danke dir, Heiliger Geist, für jeden Trost, den du uns zugesprochen hast. Und ich danke dir auch für jede Ermahnung, Herr. Weil alle drei haben das Ziel, uns zu heilen und zu befreien und uns in deinen Willen hineinzubringen, wo dein Segen, dein Schutz und deine Versorgung ist. Gott, wir wollen uns nicht betrügen lassen von unserem Lustprinzip. Wir wollen uns nicht betrügen lassen, Herr, durch falsche Gewohnheiten, die wir bereits in unserem Leben haben. Sondern wir wollen uns von dir belehren lassen, wollen uns von dir korrigieren lassen, wollen uns von dir ermutigen lassen, Heiliger Geist, was dein Wille für unser Leben ist, was die Gewohnheiten sind, die die ersten Christen hatten, Lehre der Apostel, Gemeinschaft, Brotbrechen und Gebete, Herr. Wir wollen das wiederentdecken und wir wollen das für uns annehmen. Führe uns, Heiliger Geist. Sprich zu meinen Brüdern und Schwestern hier, dass dein Wille in ihr Herz fällt und Frucht hervorkommt, 30, 60, 100-fach. In Jesu mächtigen Namen habe ich gebetet. Amen. Amen. Das war unser Gottesdienst und ich schließe ihn jetzt. Und ja, nimmt Gemeinschaft in Anspruch. Ich weiß nicht, ob was vorbereitet wurde, aber genau, spricht noch darüber, was Gott zu euch gesagt hat, was ihr gehört habt. Tauscht euch aus, habt Gemeinschaft und wünsche euch Gottes Segen. Amen.